Buchgebabbel, der Podcast rund ums Büchermachen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Buchgebabbel. Mein Name ist Medi Müller und wie immer habe ich einen hochinteressanten Gast bei mir. In dieser Ausgabe ist es der Wolf-Ingo Hertel. Wolf-Ingo Hertel ist ein deutscher Schriftsteller und Autor aus dem hessischen Langen bei Frankfurt am Main, also quasi aus meiner Nachbarschaft. Er schreibt seit über 20 Jahren Romane, Kurzgeschichte und Drehbücher. Naja, also nicht wirklich Drehbücher, aber da reden wir speziell nochmal drüber, was das ist. Er hat mehrere Pseudonyme. Da reden wir auch nochmal drüber. Super interessant, was für ein Pseudonym er benutzt. Und im Internet steht, ihn interessieren vor allem menschliche Schicksale und Traumata. Er verknüpft in seinen Büchern Fiktion mit historischen, belegbaren Fakten. Das ist auch super spannend. Und was auch super spannend ist, er ist mit der Autorin Cornelia Hertel verheiratet, die wir in der nächsten Folge zu Gast haben. Also, das wird ein super interessantes Gespräch. Und bevor ich mir jetzt hier einen Wolf babbel, lassen wir mal den Wolf reden. Haha, was für ein Wortspiel. Hallo.
Hi, hallo. Guten Morgen. Ja, Wortspiele, da triffst du bei mir auf den richtigen.
Ich glaube, da hast du noch gar keine gehört, oder?
Also das beste Wortspiel habe ich tatsächlich auf Gozo gehört. Da hat jemand bei der Rezeption Wolfgang gelesen.
Wolfgang, das ist auch gut.
Wahnsinnig gelacht, weil er sich das bildlich vorgestellt hat. Und dann musste ich auch lachen, weil ich mir das bildlich vorgestellt habe. Und da habe ich lauter solche Cartoon-Wölfe gesehen. Als Aber okay.
Aber im Großen und Ganzen stimmt ja eigentlich das, was so im Internet steht. Also das ist im KI-Modus bei Google kam das raus bei dir. Da steht natürlich dann auch noch deine Bibliografie so ein bisschen. Aber ich würde sagen, wir hangeln uns da einfach jetzt mal ein bisschen so lang. Super interessant finde ich dein Pseudonym. Klär uns doch mal auf, was es damit auf sich hat.
Ja, also ich schreibe in verschiedenen Genres, unter anderem hauptsächlich im historischen Bereich und in Gegenwartsliteratur. Und im Laufe der Jahre hat sich das so herauskristallisiert, dass es einfach nicht glücklich ist, wenn man unter einem und demselben Namen, also sprich unter meinem Klarnamen, alles bedient. Das ist in der Branche auch schon länger nicht mehr üblich. Aber dann hat sich das so herauskristallisiert, dass der Verlag, bei dem meine letzten historischen Romane erschienen sind, der wollte einfach ein Pseudonym haben. Da bin ich am Anfang natürlich ein bisschen nicht so glücklich gewesen damit, weil jeder Autor möchte gerne seinen Namen lesen. Das hat was mit Stolz auf das Werk zu tun, aber es hat auch was mit Eitelkeit zu tun, behaupte ich mal. Natürlich ist es dann so, wenn der Verlag, der deine Romane möchte, dann auch noch zu den größten in der Welt gehört, dann überlegst du nicht zweimal. Dann bist du eigentlich nur froh, dass du da unterkommst und dass du die Möglichkeit hast, dort zu veröffentlichen. Also habe ich gesagt, ja, okay, machen wir ein Pseudonym. Dann rückte der Verlag damit raus, ja, wir hätten gerne ein weibliches Pseudonym. Da habe ich das nächste Mal geschluckt. und dann ging das halt hin und her. Ich durfte mir das weibliche Pseudonym dann selber aussuchen. Ich habe dann auch den Grund erfragt und die Antwort war plausibel für mich. Also ich verstehe es und das im Endergebnis im Laufe der letzten Jahre hat sich auch bestätigt, was der Verlag damit bezweckt hat. Also es ist tatsächlich auch im Genre des historischen Romans so, dass es da auch wieder Unterschiede gibt an Lesern und Leserinnen und ein weibliches Pseudonym eine ganz andere Leserschaft anspricht als ein männliches Pseudonym, beziehungsweise ein männliches Pseudonym eher auch weibliche Leser abschreckt. Weil ich behaupte mal, das habe ich mir jetzt ausgedacht oder vermute ich, dass wenn ein männlicher Name bei einem Buchdeckel von einem historischen Roman zu lesen ist, dann wird eher eine Wikingergeschichte, irgendwas eher grausam gehaltenes im historischen, ich sag immer Blut, Sperma, Tränen und solche Sachen, vielleicht auch eher so historisch sachlich dann verbrämt. Und meine Romane sind halt tatsächlich oft aus dem Blickwinkel von Frauen geschrieben. Und es ist Liebe dabei. Es ist der historische Kontext nicht geschönt. Also das, was damals dreckig war, hart war, das beschreibe ich, aber natürlich nicht so ausufernd, sodass die Geschichte der Menschen immer im Vordergrund bleibt. Und da war der Verlag natürlich der Meinung, passt ein weibliches Pseudonym absolut besser. Und es hat sich bewahrheitet.
Ja, klingt logisch, scheint auch zu funktionieren. aber es ist, wie sagt man, ist es geflunkert oder ist es schon gelogen oder ist es schon an der, weiß nicht, also.
ich weiß, was du meinst, worauf du hinaus willst. Ja. Meinst du, es ist eine Art Täuschung der Leserschaft, sowas in der Art, aber in der Tat ist es das gar nicht, weil in dem Fall bei mir ist es ein offenes Pseudonym. Also wenn du auf meine Homepage gehst, wirst du beide Genre, die ich momentan bediene, unter meinem Namen finden und dann aber auch veröffentlicht als, und dann kommt das Pseudonym, ich sag's jetzt mal, Natalie Hallwart. Das heißt, jeder weiß, wer hinter dem Namen steckt. Wer sich dafür interessiert und das ein bisschen googelt, kommt dann auch auf mich. Das ist kein Geheimnis. Insofern würde ich sagen, ist es keine Geheimniskrämerei und kein Versteckspiel.
Also man kann ja sagen, wer sich für dich interessiert, der kann das schon sehr leicht rausfinden. Also ich habe es ja eigentlich auch sofort rausgefunden, dass da ein Frauenpseudonym dahin ist. Ich finde es irgendwie jetzt, aber da kommen mehrere Fragen jetzt wieder in mir hoch. Erstmal hast du jetzt gesagt, du schreibst aus der Frauenperspektive.
Ja.
Also nochmal zurück zu dem Namen. Also mein Name ist ja Maddie Müller, also eigentlich Matthias Müller, aber Maddie Müller sagen die schon seit dem Kindergarten zu mir. Und deswegen ist es für mich, ich höre auf Matthias überhaupt nicht. Kann ich gar nicht reagieren. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Ich kenne nur den Maddie Müller. Und viele Leute denken, ich wäre eine Frau. Das finde ich halt auch irgendwie wieder witzig. Ja, also ich kriege oft, wenn ich Leute anschreibe zum ersten Mal, kommt zurück, ja, liebe Frau Müller. Oh. Ja, finde ich irgendwie interessant auf der einen Seite. Aber irgendwann merken sie dann halt auch, dass ich ein Mann bin. Und das nächste war, ich hatte mal einen Verlag und die haben gefragt, ob ich denn wirklich Maddie Müller auf dem Buch stehen haben wollte. Und dann sagte ich, ja, ist doch mein Name, was soll das? Gell? Die haben sich aber eher an diesem Müller gerieben, weil das halt so ein Allerweltsname ist. Ja. Also man fühlt sich da irgendwie schon ein bisschen, wie soll ich sagen, es ist so ein bisschen verletzend, wenn man seinen Namen so, weil es ist ja, du identifizierst dich ja mit Wolf Ingo Hertel, ja, das absolut, ist dein Name, ja. Das ist deine Identität und wenn die so, man fühlt sich schon ein bisschen angegriffen, ja.
Deswegen sage ich, ich habe auch geschluckt, weil es ist ja so, als würdest du, als würde mir jemand meinen Namen rauben erstmal.
Ja.
Und es ist, also ich schreibe ja beruflich und da muss ich schon auch ein bisschen so einen Mittelweg gehen. Was bedient mein Ego und womit verdiene ich Geld? Und wenn sich das in der Mitte trifft, dann ist es eigentlich für mich der Idealfall. Und ich bin ja jetzt schon mehrere Jahrzehnte dabei. Von daher, ich schlucke immer noch, weil ich gern meinen Namen auf dem Buchdeckel sehe. Es gefällt mir auch, das zu lesen und das Buch in die Hand nehmen, macht dann auch doppelt so viel Spaß. Aber wenn ich sehe, dass ein Verlag hinter mir steht, der überzeugt ist von dem Roman, von dem Manuskript, das ich anbiete, und er möchte das gerne so haben, weil er die Marketingstrategie so besser aufbauen kann oder weil er eben den Markt tatsächlich ja besser kennt als ich, er kennt ihn ja von mehreren Seiten her, dann habe ich mich mittlerweile damit angefreundet. Aber ich kann sehr gut verstehen, was du meinst mit dem Namen. Und ich sag immer, also Natalie Hallwart ist das Pseudonym. Und am Anfang habe ich mich schwer getan. Und dann beim Schreiben des zweiten Hallwart-Romans war ich dann aber auch schon so drin in der ganzen Sache, dass ich tatsächlich, wenn ich bei uns durch die Stadt gegangen bin und irgendwie an Cafés vorbei und dann ruft jemand Natalie, dass ich mich tatsächlich umgedreht habe. Das war ganz skurril. Also da überrasche ich mich selbst, da lache ich über mich selbst, da laufe ich kopfschüttelnd schnell weiter, damit die Leute nicht denken, was ist das für einer. Aber es ist tatsächlich so, dieses Pseudonym, das ich jetzt nur ausschließlich für historische Romane in Zukunft verwenden werde, das habe ich schon ein klein wenig verinnerlicht. Und dann gefällt es mir auch.
Dann ist es ja eigentlich auch Teil deiner Identität letztendlich dann auch.
Geworden. Ne? Ein kleines bisschen auf jeden Fall geworden. Und das Schöne ist halt, das Pseudonym durfte ich mir aussuchen. Und das, da fängst du ja auch an. Welches nimmst du dann? Das steht dann auf dem Buchdeckel. Klingt es gut? Hat es irgendwie so einen phonetisch guten Klang? Magst du den Namen auch noch in 5 Jahren gerne haben? Das sind tatsächlich so Sachen, die überlegst du dann relativ lange. Und Ja, und da bin ich sehr zufrieden. Ich hatte ja mehrere Pseudonyme schon und da waren auch schon mal Frauenpseudonyme dabei, aber da war es eine andere Verbundenheit, sage ich mal. Die ist jetzt viel stärker.
Okay, jetzt hast du gesagt, du hast aus Frauensicht geschrieben. Wie drücke ich es aus, ohne beleidigend zu werden? Was qualifiziert dich dazu, aus der Sicht einer Frau zu schreiben? Oder wie hast du dich denn in diese Position reinversetzt? Weil ist halt nun mal so, Männer ticken anders als Frauen. Und hast du das so geschrieben, wie du dir das vorstellst? Oder hast du dir da irgendwie Beratung geholt von einer Frau, bei manchen Stellen, ob eine Frau so handeln würde oder ob diese spezielle Frau so handeln würde?
Letzteres auf jeden Fall. Bei dieser speziellen Frau, wie du es jetzt sagst, das wäre beim aktuellen Roman, da können wir ja nachher noch mal kurz drauf eingehen, da ist es ganz extrem gewesen, dass ich mich informiert habe. Bei den historischen Romanen, also es ist insgesamt so, ich interessiere mich einfach fürs Verhalten von Menschen. Das sind jetzt nicht nur, wie du eingangs gesagt hast, da jetzt Traumata gemeint, das ist bei dem aktuellen Roman so. Aber mich interessieren natürlich Unterschiede in der Denkweise zwischen Männern und Frauen, in der Handlungsweise, dann auch, wie sich's über die Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte verändert hat, das Miteinander, das Verhalten. Auch heute, sage ich mal, gibt es viele Männer, die haben gorillahaftes Verhalten an sich. Und es gibt Frauen, die haben püppchenhaftes Verhalten an sich und dann vermischt sich das Ganze und dann stößt du irgendwann auf die Realität und auf das Umfeld und dann hörst du zu, wie redet wer, wie verhält sich wer in welcher Situation, wie läuft die Kommunikation überhaupt ab, wer benimmt sich wie, also solche Sachen. Es ist eine Sache von Menschenbeobachtung und Menschen zuhören. Eine und dieselbe Situation, 10 Menschen, 10 verschiedene Auswirkungen, Reaktionen, auch sprachlich. Und ich weiß nicht, mir fällt es tatsächlich leichter als vielleicht manch anderen. Und das Ergebnis ist tatsächlich so, dass manchmal ich die Rückmeldung bekomme, dass viele gar nicht gemerkt haben, dass der Roman von einem Mann geschrieben ist. Und dann denke ich, dann ist es mir ganz gut gelungen.
Das ist ja dann das Prädikat, ne?
Nein.
Also, das ist wichtig. Ja, jetzt hast du was erzählt, was, glaube ich, in jedem, der schreibt, drinsteckt. Dieses Beobachten von Menschen und das Adaptieren dieses Verhaltens in deine eigenen Figuren. Es ist ja so, die Leute fragen ja dann immer so, wo nimmst du deine ganzen Ideen her? Wie geht denn das, ne? Und ich sage dann immer, hier, guck dich hier im Raum um, hier stehen 10 Geschichten. In jeder Ecke ist eine Geschichte.
Genau.
Weil du musst halt einfach nur sehen. Und das ist, glaube ich, so eine Art Berufskrankheit von uns allen, dass wir ständig auf Empfang sind
Ja.
und ständig befeuert werden mit Inspiration. Ist das bei dir auch so?
Absolut. Du beschreibst es genauso. Du kennst es ja von dir selbst. Du siehst irgendwie eine Gruppe von Menschen, beobachtest die und könntest dich beömmeln und denkst dir, oh, das verwende ich mal für irgendeine lustige
Ja,
Szene.
ja.
Oder du hörst ein Gespräch, wo du den Atem anhältst, weil es einfach dich berührt. Also es geht wirklich ums Zuhören und Beobachten. Ob so einem großen Umfeld ist, also im Café sitzen und da Menschen beobachten, oder ob du ein Zweiergespräch mit Menschen bist und es entwickelt sich einfach in eine total spannende Richtung. Wichtig ist nur, dass du immer alles ernst nimmst. Also du darfst Menschen nie von oben herab beobachten oder dich als bemüßigt fühlen. Ich bin ja der, der es besser weiß. Nee, du musst immer genau den Menschen so beobachten und von seiner Warte sein, versuchen zu verstehen, wie er tickt, warum redet er so und nicht anders, warum hat er diese Meinung und die Ansicht. Das ist ja auch das Spannende. Du lernst selber unheimlich viel über dich selbst auch.
Man lernt aber auch, dass viele Klischees tatsächlich existieren.
Ja.
Also ich sage immer, ja, weil so
Das Leben
klischeehaft und
ist
so, aber
nicht.
Klischees haben ja eine Wurzel, ne? Also
Genau.
du hast hier den Kiezgröße, der dann durch die Gegend läuft und halt so redet, wie der redet, ne? Nicht, ja, hier, Junge, guck mal her, kriegst du eine geflatscht, dann geht das weiter hier, ne? Und das kannst du ja direkt eins zu eins übernehmen in die Figur.
Ja.
Also ich weiß nicht, wie du das beim Schreiben erlebst. Also ich habe einen Film im Kopf. Und also ich habe eine Grundidee von dem Buch, dann pitche ich die beim Verlag, der sagt, es ist okay. Und dann ist weg, dann halte ich mich nicht mehr dran, ne? Aber und ich fange dann an zu schreiben mit der Grundidee und das Ganze entwickelt sich und irgendwann gucke ich nur noch zu und schreibe mit, was da passiert. Also so würde ich es beschreiben, wie es bei mir ist. Und dann hast du natürlich diese ganzen Figuren, die dann kommen und die du dann auch so reden lässt oder so handeln lässt und sowas. Wie gehst denn du da vor, so beim Schreiben? Du fängst mit der Idee an und dann?
Die Idee ist der Ausgangspunkt, aber die Idee ist bei mir tatsächlich selten ein Bild oder ein Film, sondern, doch ein Bild vielleicht schon, aber es ist oftmals ein Gefühl erstmal nur. Gerade ein Mensch, was macht es mit einem Menschen, wenn er dies oder jenes erlebt? Mhm. Und daraus entwickelt sich manchmal dann, von hinten nach vorne aufgerollt, die Geschichte. Beim Verlag, es geht auch andersrum, dass ich manchmal tatsächlich eine Idee für eine Handlung habe, aber die ist so minimal, die könnte man nirgends anbieten. Aber wenn ich das dann meiner Frau erzähle, die sagt dann, ja, und weiter? Und dann sage ich, ja, das war's. Und dann sagt sie, ja, aber das kann doch nicht alles gewesen sein. Ja, doch, das war jetzt das, was ich im Kopf hatte. Und dann sagt sie immer, das ist nichts, das wird nichts, da muss noch mehr hin. Dann ziehe ich mich erstmal zurück, so eine Mischung aus Schmollen, beleidigt sein und das ist aber doch eine gute Idee. Und das ist der Unterschied. Meine Frau schreibt im Jahr mehrere Romane, ich schreibe alle 2 Jahre ein. Das kann man das schon erkennen. Nein, es ist so, ich könnte mit so wie ich vorgehe, kann ich es im Verlag nicht anbieten. Es ist, wie du sagst, du musst ja ein Exposé anbieten oder ein Pitch, beides am besten gleichzeitig und Probeseiten. Jetzt habe ich das Glück gehabt, dass ich eine Agentur hatte und der konnte ich einfach die Idee auch erzählen und die hat dann nur am Exposé ein bisschen mitgearbeitet, denn ich hasse nichts mehr als in dem Beruf als Exposé schreiben. Das finde ich extrem schwer. Was bringe ich rein? Was lasse ich weg? Und wie macht man es interessant? Also das kann ich ehrlich gesagt gar nicht gut. Dann ist der Kontakt zum Verlag da und wenn das da ist, dann brauche ich manchmal gar nicht großartig irgendwie die Geschichte ausbreiten, sondern dann reicht es tatsächlich für mich, eine Idee nur anzubieten. Also das Allerschärfste fand ich war 2018, da hatte ich eine Geschichte in dem Verlag, in der Agentur damals angeboten. Die hat gesagt, ja, schön geschrieben, toll, wir nehmen es nicht. Dann habe ich gefragt, ja, warum denn dann? Und dann haben die gesagt, passt nicht irgendwie bei uns rein, findet keinen Markt jetzt. Aber hast du noch was anderes? Und da dachte ich, die Chance, wenn die Agentur was haben möchte von mir, die will ich mir eigentlich dann nicht nehmen lassen. Und dann habe ich denen 3 Zeilen zurückgeschrieben. Ja, ich habe eine Idee über eine Malerin in Paris, 1889. Wäre das interessant. Und daraufhin habe ich meinen ersten Vorvertrag bekommen. Und da dachte ich, das ist ja toll. Ich habe noch nichts gehabt. Das Problem war halt, ich musste mir dann eine Geschichte ausdenken.
Kenne ich. Ja.
Es hat aber insofern, also warum habe ich das angeboten, die 3 Zeilen? Das war, weil da war ich vorher mit meiner Frau zusammen in Frankfurt. Ich glaube, in der Schirn war die Ausstellung. Genau, Malerinnen in Paris. Und das fand ich total spannend. Nee, Quatsch, Maler insgesamt in Paris. Und da waren halt auch ein paar Frauen, ein paar Malerinnen dabei, die eigentlich keiner kennt. Und das hat mich so fasziniert. Eigentlich wären das tolle Geschichten, Hintergrundgeschichten dieser Menschen. Und das war halt, ich sag mal, zeitliches Glück, zeitlicher Zufall, dass ich dann denen das anbieten konnte. Ja, und da ist dann danach ein richtig guter Roman draus entstanden.
Das Problem kenne ich. Ich habe ja die Türmer-Serie geschrieben. Das sind auch historische Krimis, die Anfang des 20. Jahrhunderts spielen. Sind am Ende, glaube ich, 5 oder 6 Stück geworden. Und nach dem ersten Buch habe ich mich mit meinem Verleger so ein bisschen zerstritten, weil der nicht begriffen hat, worum es mir ging in diesem Buch, weil ja 1900, also zwischen 18. oder 19. und 20. Jahrhundert, die Polizeiarbeit sich ja komplett gedreht hat mit Forensik und so, ne? Genau. Fotografieren und Fingerabdrücke, die haben Hunde eingesetzt und so und. Und das habe ich da halt so ein bisschen und den über den Konflikt mit jüngeren Kollegen und älteren Kollegen und der hat es nicht kapiert und so und dann haben wir uns da ein bisschen gekappelt und gestritten und die Lektorin, die war auch ganz schlecht. Also jedenfalls habe ich mich da getrennt und hatte aber leider, also ich habe dann gesagt, hör auf, ne? Jetzt 2 Bücher ist gut, lass mir die Ruhe. Und dann hatten aber die Leser dann so auf mich eingebabbelt und haben gesagt, hör mal auf hier, du musst weitermachen, was soll das und so. Und aus meinem Umfeld, wir wollen mehr. Ja, okay, dann gehe ich halt auf die Suche. Und dann, ich weiß nicht, du kennst bestimmt auch die Mein-Kinzig-Buchmesse in Windecken. Ja.
Ja.
Und die ist ja sehr kommunikativ. Und da war ein kleiner Verlag, der Naumann Verlag, den gibt's gar nicht mehr. Und der hat so gesagt, hier, ich habe eine Serie. Ich hatte keine. Ich hatte nur dieses eine Buch. Und dann habe ich gesagt, das ist eine Serie. Ob die da Interesse hätten? Ja. Okay, das war an dem Samstag und die Messe ging noch bis Sonntag. Ja, bring doch mal oder schick doch mal was rüber. Ne? Und ich so, ja klar, mache ich. Und dann bin ich nach Hause, habe mir was aus den Fingern gesaugt und am nächsten Tag hatte ich einen Vertrag in der Tasche. Und ich hatte nichts, ja. Also ich hatte eine Idee und habe die mir wirklich aus den Fingern gesaugt und habe dann da noch, ich glaube, 3 Bücher habe ich bei denen dann rausgebracht, bevor die dann pleite gingen irgendwie. Oh, ein bisschen schade. Diese Kleinstverlage sind immer ein Risiko, ne? Also, das ist ja, ich bin ja immer nur bei Kleinverlagen unterwegs, weil ich ja nicht davon leben will und auch nicht könnte, glaube ich. Also, ich wäre ja dumm, ich bin Beamter auf Lebzeit. Also, wie dumm kann man sein, das aufzugeben für eine unsichere Zukunft in der Künstlerbranche? Hör mal auf hier. Nee. Mhm. Und deswegen habe ich mir immer so kleine Verlage und da kann ich machen, was ich will, im Prinzip. Ne? Also das
hat seine Vorteile, ja.
Ja, ich kann mich da austoben. Ich habe immer direkten Kontakt zum Verleger, also immer zur Spitze quasi. Ne?
Ja.
Und jetzt aktuell bin ich beim Mainbuch Verlag, der Gerd Fischer, der macht das eigentlich auch mehr oder weniger alleine. Und wir kennen uns schon, ach, weiß nicht, 25 Jahre. Und das ist auch schon ein bisschen so ein freundschaftliches Verhältnis. Und da sage ich dem hier, ich habe eine neue Idee, ja, schick rüber und los, ne?
Ja, aber das ist doch ideal, sowas, finde ich.
Ja, das also
Freiheiten, die man.
Ja. Ich muss mich nicht an irgendwelche Vorgaben halten. Also ich hatte dann auch einen etwas größeren Verlag, sage ich mal, und die fingen dann an, schreib doch mal historische Romane mit starken Frauenrollen. Hm. Ja, ist jetzt gerade angesagt, aber boah, ich hab nix. Ja.
Ja.
Also ich will ja nicht, wie du schon gesagt hast, die 24. Wanderhure schreiben.
Genau.
Ja, und dann sag ich ja, nee, dann habe ich halt nichts, ne?
Also. Das ist auch genau der Punkt bei mir. Mir wurde mal gesagt, dann, jetzt ist es gerade, Lokalkrimis sind ja immer modern, ob ich nicht irgendeine Geschichte bei mir in der Umgebung schreiben könnte, am besten noch mit einem Hotel. Also es gibt Schriftsteller und Autoren, die sagen, ja, mache ich. Und dann hauen die auch was raus und manchmal auch was Gutes. Ich sehe mich da und ich weiß genau, ich wollte eigentlich lieber gerade was anderes schreiben. Ich habe eine andere Geschichte im Kopf und jetzt würde ich rein um des Geldverdienens nur oder um meinen Namen noch bekannter, immer noch bekannter zu machen oder bei Amazon eine Platzierung zu bekommen. Und das wollte ich nicht. Das wollte ich einfach nicht, weil ich genau wusste, ich schreibe da eine Geschichte, die schreibe ich dann vielleicht auch schneller runter. Ja, und sie wird ein gewisses Grundniveau beibehalten, aber sie wird mir selber nicht gefallen. Und wenn sie mir selber schon nicht gefällt, dann kann ich die doch nicht in die Welt hinauslassen. Das ist nicht meins. Und mit den großen Verlagen, da kann ich dir noch was erzählen. Das war auch eine total spannende Erfahrung. 2022 oder 2023, als der erste Hallward-Roman rauskam, da hat der große Verlag mit Thalia, die sind wohl irgendwie immer mit ihren Buchblöcken, die in den Geschäften stehen haben, weißt, kennst du ja rein, kommst rein, hast du da einen Block, da stehen lauter Krimis drauf, von einem Block sind nur noch 4 Autoren drauf, weil die irgendwie den Block dann gemietet, oder der eine Verlag hat den ganzen Block angemietet. Und dann wurde bei meinem Roman das Cover erstellt. Sie haben es mir geschickt, ich habe es gesehen, ich bin total begeistert, alle waren begeistert im Verlag. Und dann bieten die es schon in der Vorankündigung Thalia an und Thalia hat gesagt, das Cover gefällt mir nicht. Und dann haben sie gesagt, also wenn ihr der Verlag bei dem Cover bleibt, dann würden sie es gar nicht auslegen. Halt ins Regal vielleicht irgendwo schieben, aber es wäre halt schön, auf dem Blog sichtbar zu sein. Also habe ich ein anderes Cover bekommen. Ja, das war für mich das erste Mal, weil früher hatte ich tatsächlich beim Cover schon immer ein bisschen mehr Einfluss. Also ich konnte das Motiv mir auswählen. Ich habe Vorschläge bekommen, konnte da dann sagen, das gefällt mir oder die Farbgebung. Es war nie 1:1 nach meiner Vorgabe, aber es war näher dran.
Ich mache mittlerweile meine Cover selbst. Also habe da komplette Freiheit. Also ja. Schon in der Absprache mit dem Verlag und so. Der hat eine Idee, ich habe eine Idee. Dann schicken wir es hin und her und irgendwann haben wir eins gefunden, was uns beiden gefällt und dann haben wir das raus. Also aber das ist ja was, könnte schon wieder eskalieren.
Ja, ich fand es eine spannende Geschichte eigentlich, weil auch da muss ich sagen, ich bin kein Marketing-Experte. ich verlasse mich dann schon drauf, dass jemand sagt, ja, das ist auch von, ein Buch verkauft sich über ein Cover, heißt es ja immer.
Ja.
Der erste Schritt. Und dann denke ich mir, ich will mir ja selber nicht im Weg stehen, nur weil es mir besser gefällt. Mir gefällt vieles, was anderen nicht gefällt. Ob es nur Musik ist, Bücher, Filme, das weiß ich. Und deswegen war ich da total verunsichert und habe mich dann halt einfach drauf verlassen.
Ja, aber ich finde halt die, boah, da ist so eine Arroganz dabei, weißt du, was ich meine? Ich meine, im Verlag, das sind ja auch keine Dummköpfe, die dir das Cover machen, ja? Und wenn du so einen großen Verlag hast und die wissen ja auch, wie der Markt tickt und was gerade angesagt und so, und denen dieses Know-how dann abzusprechen von der Buchhandlung, ja, im Prinzip, wobei denen auch scheißegal ist, ob die Klobrillen oder Bücher verkaufen, das behaupte ich jetzt einfach mal, die wollen Geld verdienen, und also ich bin ja mittlerweile ein erklärter Thalia-Gegner, muss ich ehrlich sagen. Weil die, ich habe da so Sachen gehört, mein lieber Schieber, das ist alles, gefällt mir gar nicht. Ne? Die haben zu viel Einfluss und zu viel Macht. Aber es ist halt jetzt so, wir müssen damit leben und damit umgehen. Also wie gesagt, ich habe ja den super großen Vorteil, dass ich nicht davon leben muss und dass es für mich keinen Druck bedeutet, ob ich jetzt im Thalia bin oder nicht. Ich bin dann in der Regionalecke irgendwo im Regal, alles gut. Ja. Es ist nicht so meine Hauptverkaufsstrategie. Also ich mache halt über Lesungen und sowas. Ja. Da habe ich mein Publikum. Mhm. Und aber ich finde es halt so, boah, die ganze Branche ist so, wie soll ich sagen?
Die Romantik des Schriftstellers.
Ja, genau, die Romantik ist komplett weg. Ja.
Ja, die ist, die muss man sich ein bisschen abschminken, ja. Ich kenne es halt noch so, was man früher so in alten Kinofilmen gesehen hat, der Schriftsteller, der nur vor seiner Schreibmaschine sitzt und dann irgendwie so ein Sonderling ist.
Ja, am besten unter Dach mit durch hier wieder, wie heißt es, vom Dürrenmatt, der verarmte Künstler unterm Dach, ne, wo es reinregnet und so. Ja, genau,
und dann kommt der Verleger an, hast du neue Seiten für mich? Und dann,
genau. Also, Schreibblockade inklusive.
Genau. Das funktioniert heute nicht mehr, nee.
Ja. Das ist ja, also ich kenne Bestseller-Autoren, also wirklich Top-10-Krimi-Autoren, die müssen viermal im Jahr ein Buch abliefern, um da wirklich davon leben zu können. Und dann denke ich mir, hui, alle 3 Monate ein Buch, Respekt. Das knallt, ja. Und du hast dann Termine, ne?
Ja.
Und dann gehst du arbeiten, fertig. Ja?
Genau.
Dann machst du 8 Stunden schreiben und den Rest machst du dann später. Ne? Also.
Das ist ja das, was mich so manchmal ein bisschen, wo ich mir denke, ja, er redet nur, wenn Leute sagen, ach ja, wenn ich in Rente bin, dann schreibe ich auch immer ein Buch. Wo ich mir dann denke, ja, probier's mal aus. Das ist, es sagt sich so leicht daher, aber es ist ein Beruf mit Disziplin. Wenn du sagst, ah, der Tag ist so lang, ich mache mal vormittags das und dann Nachmittag das und jetzt ist Fußball, weil immer in der Nacht mache ich das, ja, dann hast du keine Zeile geschrieben, dann wirst du keine Deadline schaffen.
Wer hat mir das denn letztens gesagt? Ach, hier, Drehbuchautor war das gewesen. Den haben wir auch in der künftigen Folge schon gebucht. Der David Ungereit ist das. Der ist Drehbuchautor, der ist auch relativ bekannt und ausgezeichnet und so. Hat schon ein paar Preise gewonnen. Und der hat gesagt, naja, wenn er ein Datum kriegt, wo er abliefern muss, naja, das ist ja noch hin. Ne? Und dann schiebt er und schiebt er und schiebt er. Und irgendwann kommt dieses Datum in gefährliche Nähe. Und dann setzt er sich hin und zieht durch. Ja? Und es ist so ein Prokrastinator da halt.
Ja. Ne?
Und boah, da ist, also mit dem Druck. Also ich habe jetzt mein letztes Buch fast ein ganzes Jahr verschoben, weil meine Idee nicht funktioniert hat letztendlich. Und das ist natürlich auch ein super Vorteil. Das kannst du beim kleinen Verlag machen. Dann sagst du, pass mal auf, es dauert noch. Ich krieg's nicht hin. Ja. Und der sagt dann auch, ja, bevor es scheiße wird, dann verschieben wir es halt und dann ziehe ich halt ein anderes Buch vor oder so. Ja. Das kannst du aber beim Publikumsverlag, der sagt, ja, Junge, setz dich hin, mach. Ja.
Du hast im Vertrag hast du bei so einem großen Verlag zwar einen Puffer drin von, ich weiß nicht genau, 1 bis 3 Monate. Aber das ist dann wirklich das Allerletzte. Und ich habe immer pünktlich abgegeben. Ich will gar nicht in die Bredouille kommen, dass ich da selber, es sei denn, es ist jetzt was Schwerwiegendes wie Krankheit, sage ich mal, aber das war toi 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 zum Glück nicht der Fall. Ich will immer pünktlich abgeben, lieber sogar noch ein bisschen früher, damit ich selber noch genug Zeit zum Nachdenken und Überarbeiten habe. Und dann hast du ja noch einen Vorteil, wenn es Lektorat kommt, kannst du ja im Lektorat noch ein bisschen nachbearbeiten. Das finde ich auch immer ganz lustig. Und meine Frau sagt immer, also ich bin so ein Recherchefreak, ich recherchiere ohne Ende, dass sie immer sagt, dann jetzt fang endlich an zu schreiben und wenn es fertig ist, ich überarbeite wahnsinnig gern, was viele Leute nicht machen, weil
ich hasse es wie die Pest.
Ja, echt. Du auch. Also ich finde es toll. Mir macht das so viel Spaß dann auch so. Und es verändert sich so viel, wenn du einen Absatz von oben wegnimmst, den schiebst du da irgendwie nach hinten, nimmst zwei Zeilen raus und schon habe ich eine ganz andere Dynamik in dem Kapitel. Das macht mir wahnsinnig viel Spaß.
Nur ich verstehe es. Ich verstehe die Idee dahinter. Ja, aber.
Und sie sagt dann aber auch, jetzt gib's ab. Sonst hast du den Termin überschritten und ich denke, dann komme ich so, ne? Ist ja noch eine Woche.
Ja, das gibt's von Hans Zimmer, der Musikkomponist, ne? Ja. Ich habe mal eine Doku über den gesehen, super interessant, ne? Der hat zig Oscars gewonnen und so, ein super Typ, der kommt auch aus Frankfurt übrigens.
Ja.
Und der hat dann auch gesagt, der ist so ein Typ, der arbeitet bis zur allerletzten Sekunde an diesem Ding. Und hier noch ein bisschen, hier noch ein bisschen. Und dann hat er auch erzählt, es ist oft so, dass die Produzenten dann zu ihm ins Büro kommen und sagen, hier, Junge, wir brauchen jetzt die Musik. Und dann sagt er, wann brauchst du die? Ja, in 5 Minuten. Ja, dann habe ich ja noch 5 Minuten. Und dann wird der bis zur letzten Rille, wird da an diesem Ding rumgetüttelt. Ne? Und ich weiß nicht, bei mir ist es, aber was du sagst, wenn du einen Absatz umstellst und so, dann wird die Szene besser, alles klar, sehe ich vollkommen ein. Aber ich weiß, wenn ich so anfange, schreibe ich das Ding komplett neu. Oh. Ja? Und dann verzettel ich mich und dann kommt da wieder eine Ecke raus und da wieder ein Faden, der dann locker wird. Ja. Und deswegen, ich bin nicht so der Überarbeiter und ich habe ein Problem mit, wenn ich die Geschichte geschrieben habe, interessiert die mich einfach nicht mehr. Oh. Dann ist die ja weg. Ja? Das ist so, natürlich kommt die dann immer wieder, wenn ich auf Lesungen gehe und so, aber die Geschichte an sich ist für mich in irgendeine Ecke in meinem Gehirn gepackt und da wohnt die dann jetzt. Ne? Und ich hatte das Problem bei meinem jetzt mittlerweile vorletzten Buch, weil das nächste kommt jetzt am 21. August raus. Die Idee für das Buch hatte ich innerhalb von Sekunden, hatte ich dieses Buch im Kopf. Durch eine Inspiration von einem Kumpel, der mir eine Story erzählt hat. Und das habe ich aufgegriffen und diese Szene ist auch in dem Buch verarbeitet. Und dann hat es Platsch gemacht und da war das Buch da. Komplett. Und dann hatte ich aber das Problem, das aufzuschreiben, weil die Geschichte war für mich ja schon erzählt. Also das war schon, ich musste mich wirklich zwingen zu schreiben, weil ich kannte das Ding ja. Ich wusste ja, wie es funktioniert, wie es läuft, wie es ausgeht. Aber die Leute draußen können ja nicht in mein Gehirn gucken, also musste ich es ja irgendwie aufschreiben. Und da musste ich mich tatsächlich dazu zwingen.
Also, das ist ja auch spannend.
Ja, es ist komisch. Ich bin ja schon ein bisschen Freak. Weiß ja auch nicht, was das ist. Also ich bin, aber wo du sagst, so mit Terminen und so, ist bei mir, wird so 1-2 Mal im Jahr, werde ich zu Veranstaltungen eingeladen, wo dann so kleine Leseabende sind, wo jeder zu irgendeinem Thema eine Story bringt dann, ne? Mhm. Also sollte schon dann extra dafür diesen Abend geschrieben werden, so macht es ein bisschen exklusiv und bla bla bla. Bei mir ist es dann so, dann ist halt das Thema da und ich habe die Neigung zum Verkrampfen, wenn ich ein Thema vorbekomme. Also wenn es jetzt heißt, schreib über, keine Ahnung, Lärm, Licht, was weiß ich.
Nein.
Und dann beiße ich mich so an diesem Titel fest, dass ich dann irgendwie nur Schrott produziere. Und deswegen habe ich mir angewöhnt, einfach zu warten, bis die Inspiration kommt. Bis jetzt ist es immer gut gegangen. Aber es kommt der Tag, wo mein Talent mich im Stich lässt. Und dann habe ich ein Problem. Da muss ich Schrott abliefern. Will ich aber nicht. Ne? Und wenn es ganz schlimm wird, frage ich einfach meine Frau. Die ist nämlich super schlau und die macht es dann mit einem Satz. Schreib doch das. Ah, gut, mache ich.
Das ist gut, wenn du das noch weißt.
Die ist mein Netz und mein doppelter Boden. Immer wenn ich nicht mehr weiter weiß, gehe ich zu ihr, erzähle kurz den Plot, den ich hatte. Dann sage ich, mach doch so und so. Batsch. Dann ist das Ding gelöst. Das ist echt, wow, da habe ich wirklich Glück.
Ja. Bei den historischen Romanen schreibe ich zum Beispiel in der dritten Person die ganzen Perspektiven, weil dann natürlich auch Kapitelwechsel sind, wo jetzt andere Figuren in den Vordergrund treten und ich erzähle ja auch dann deren Geschichte. Aber bei dem neuen Roman, da ist komplett in der Ich-Form geschrieben. Komplett aus der Sicht der Frau, das Seelenleben der Frau. Das war das mit dem, wie geht sie überhaupt mit so einem Schicksalsschlag um? Was macht das mit einem? Und der Roman ist völlig aus einer Perspektive geschrieben. Also auch dies, sich so vom Schreibstil anzupassen, das ist etwas, das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Und da fängt es aber im Vorfeld der Geschichte schon an. Wofür entscheide ich mich? Entscheide ich mich für die erste Person oder für die dritte Person? Und das Ergebnis ist ja ein riesiger Unterschied. Und es funktioniert manchmal das eine besser und das andere gar nicht. Ich habe einen vor 6 Jahren einen Roman geschrieben, den habe ich in der dritten Person geschrieben, war aber gar nicht zufrieden. Die Handlung war gut, war alles prima, aber irgendwie war es nicht lebendig genug für mich. Und dann habe ich, dann lag ich irgendwo im Urlaub am Strand und dann habe ich plötzlich, wie so ist, du liegst so faul, dösig da, isst im Halbschlaf und dann kommen einem die besten Ideen. Und plötzlich hatte ich's, schreibe ich es doch anders, aus der Ich-Perspektive. Und genauso habe ich es gemacht. Und plötzlich hat es gestimmt, von vorn bis hinten. Da war die Dynamik drin, der Witz war drin, der Sprachwitz kam besser rüber, auch die Gedanken kamen wesentlich lebendiger rüber. Das Problem nur bei einer Ich-Erzählung ist, du musst dann dabei bleiben. Du kannst nicht Sachen schreiben, die diese Person, die es erzählt, ja gar nicht wissen kann.
Aber das ist in dem Fall sau schwierig. Weil du, also wenn du, also der Roman ist komplett aus der Ich-Perspektive.
Ja, komplett.
Weil da musst du nämlich aufpassen, was, also es gibt ja dieses Allwissende, ne? Also dieses,
genau.
Wie heißt das?
Der allwissende Erzähler.
Genau, also der über Gott quasi, der alles weiß, vor allen Dingen. Und wenn du aus der Ich-Perspektive erzählst, dann weißt du nicht alles. Also du als Autor weißt alles. Aber die Person, die das erzählt, weiß halt nicht alles. Und das finde ich super schwierig. Also ich glaube nicht, dass ich es hinkriegen würde, ehrlich gesagt.
Noch einfach mal ausprobieren. Kommt auf die Geschichte an.
Ja, eine Kurzgeschichte würde ich mir zutrauen, aber einen ganzen Roman, hui, das ist schon sportlich, du. Weil du hast ja viel mehr Hintergrundwissen als Schreibender. Weißt du, was ich meine? Du weißt ja, wo du hin willst. Aber die Person weiß es halt eben nicht, wo es hingeht.
Das ist richtig, ja, da musst du höllisch aufpassen. Deswegen überarbeite ich ja so gerne.
Okay. Nee, Lektorat ist, Hölle, es ist für mich, also ich habe ja alle Facetten kennengelernt, ich habe eine sehr, sehr, sehr schlechte Lektorin am Anfang gehabt, also es war, die hat einfach nur Germanistik studiert und das war's, das war ihre Qualifikation, die war halt günstig, sage ich mal, und die war halt auch immer so, das muss geändert werden, die war überhaupt nicht beratend tätig, ne? Das war einfach nur so, boah, dann ich mir, sag mal, hör mal auf, das ist meine Geschichte. Ich erzähle hier die Geschichte und nicht du. Ja, was hast du denn in meiner Geschichte rumzuschnippeln? Ne? Und wir haben es dann auch echt wirklich verkracht, weil die dann Sachen rausgestellt hat, das ging gar nicht. Ja? Die hat dann gesagt, ja, das kann sich der Leser ja denken. Ich so, nee, kann er nicht, das spielt vor 100 Jahren, das ist eine ganz andere Sichtweise. Jetzt hör mal auf. Und dann kam dann halt zurück, ja, dann korrigiere ich jetzt halt nur noch. Ja, danke, bitte. Ja, die wollte auch ihren Namen nicht im Buch haben und so weiter. Das war ganz schlimm. Also da, Jesus Maria. Und dann dachte ich, jedes Lektorat wäre so, ja. Ich kann's ja nicht anders. Und dann habe ich dann beratende Lektoren, die gesagt haben, hier, guck dir die Szene nochmal an, vielleicht wäre es besser, wenn du da nochmal und so. Und da kann ich super mit umgehen, weil das macht das Buch besser. Ja,
richtig,
und also ich kann mich an eine Szene erinnern, das ist ein historischer Roman, der heißt, wie heißt der denn? Hab ich ganz vergessen. Ah, Der falsche Fürst ist das. Das Buch war super Flop, egal. Und da war eine Szene drinne, wo der Held quasi jemanden aus dem Gefängnis befreit. Und das ging super glatt. Der ist da rein, an den Wachen vorbei, hat ihn rausgeholt und ab. Und da sagt die Lektorin, super, aber das ist ja viel zu glatt. Da passiert ja gar nichts. Es ist überhaupt keine Spannung drin und lass die doch erwischt werden. Und dann hast du Action. Und das, ja, hättest du auch selber drauf kommen können, ne? Und da finde ich das Lektorat super wichtig für solche Sachen.
Ja, oder auch für so Sachen, wo du dann, man macht sich ja Figurenlegenden teilweise auch dann bei den wichtigsten Figuren. Aber wenn die in Kapitel 5 blaue Augen hat und in 12 grüne, das ist dann auch, das sind so Fehler, die sind vermeidbar. Und ich habe das Glück gehabt, zu einer meiner Lektoren fiel sowas auf.
Ich habe dafür, weiß nicht was, benutzt du ein Schreibprogramm oder wie schreibst du?
Ich schreibe völlig ohne Papyrus oder sonstigen
Programm. Ja, weil bei Papyrus kannst du dir, und das ist für mich super wichtig, weil du sagst, diese Augenfarbe, das sind so Kleinigkeiten, aber ich merke mir das einfach nicht. Und dafür gibt es extra so eine Datei, wo du die Figuren anlegen kannst mit Augenfarbe, Größe, Charakter und so weiter und Verknüpfungen auch, wer mit wem verwandt ist und so, und das brauche ich einfach.
Ich mache das mit Hand. Ich habe Ordner. Krass.
Okay.
Ich habe Ordner, also wenn ich, da sind die laufenden Projekte drin, die an denen ich arbeite, also auch wenn ich jetzt an einem Roman schreibe, habe ja aber tausend Ideen für andere schon. Und wenn ich denke, das könnte der nächste oder übernächste Roman werden, dann lege ich mir einen Ordner und da schreibe ich schon alles rein. Und da kommen dann natürlich auch schon so Figuren, Charaktere, Beschreibungen, Verknüpfungen, wie du es schön sagst. Das steht dann da schon drin.
Wow, das ist ja super diszipliniert.
Macht mir aber Spaß, sowas mache ich gerne. Recherchematerial rein, all solche Sachen.
Ich bin da eher so der Chaot. Also so, ich bin nicht so strukturiert, muss ich echt sagen. Bei mir ist das alles, passiert das alles im Kopf und das Dumme ist, es geht halt viel weg. Auch, ne? Und ich wache dann auch manchmal nachts auf, habe eine super geile Idee, morgens ist sie weg. Ich müsste mir eigentlich auch wirklich mal sowas neben das Bett legen und die Ideen aufschreiben. Hast du sowas? Machst du das? Oder?
Nee, neben dem Bett nicht. Ich habe Klatten. Wenn ich in die Stadt gehe und mich ins Café setze oder so, dann habe ich immer was zu schreiben dabei und ich schreibe dann auch immer. Also keine Kapitel oder sowas, aber Ideen, Plottwists oder auch Dialoge teilweise. Und das ist manchmal, das sind wirklich tolle Sachen in dem Moment. Also das ist schon für mich auch wichtig, aber beim neben Bett nicht. Aber was ich mal eine Zeit lang neben Bett, es fällt mir gerade ein, ich hatte mal eine Zeit lang neben dem Bett einen Kugelschreiber liegen. Der hat eine eingebaute Taschenlampe gehabt, so ein kleines Licht. Wenn man da drauf gedrückt hat, dann konnte man also nachts bei Dunkelheit genau mit Licht schon schreiben. Das fand ich cool. Ich hatte aber vergessen, eine Klatte hinzulegen.
So also nachts schreiben. Kriegst Ärger mit deiner Frau. Nee, also finde ich, aber ich halte es mit der Prämisse, wenn die Idee gut ist, kommt sie wieder oder bleibt hängen. Da bin ich rigoros, muss ich ehrlich sagen. Also wenn ich mir die Idee merken kann, ist sie gut genug.
Was mich ärgert, ist, ich habe manchmal für Dialoge die idealen Sätze, die idealen Formulierungen und den idealen Schlagabtausch. Und da bin ich aber gerade irgendwo, ich sag mal so, beim Zähneputzen. Da fällt mir sowas im Kopf ein. Und bis ich dann am Schreibtisch bin, kriege ich es nicht mehr den Wortlaut so hin. Und dann merke ich, ah, jetzt ist aber der Witz weg und so. Und das ärgert mich dann.
Ja, das ist ja schlimm. Okay. Bist du so richtig auch dann strukturiert beim Schreiben? Also plottest du deine Kapitel vor oder hast du die im Kopf und schreibst sie nieder oder wie machst du das?
Grobe Struktur. Ich mache keine Einteilung im Kapitel, weil sich das auch immer wieder verändert. Aber ich habe eine grobe Struktur, an der ich mich auch entlanghangle. Auf jeden Fall. Aber jetzt mit Kapitel einteilen. Ich weiß, es gibt eine Menge Autoren, die machen das, die brauchen das vorher auch und funktioniert auch sehr gut. Aber ich mache eher so über 100 Seiten hinweg. Was muss da passieren, damit die Handlung den Spannungsbogen hat, damit die Figuren sich entwickeln oder so. Aber ich habe einen Prolog gehabt, der hat mir nicht gefallen. Den habe ich dann irgendwo woanders verbraten, was im Prolog war. Und habe aus einem dritten Kapitel dann aber Teil 1 gemacht sozusagen. Also bei mir würde sich so eine Vorarbeit schon deswegen nicht lohnen, weil ich es eh immer wieder umstelle. Es passt nicht von Anfang an bei mir zusammen und das entwickelt sich beim Schreiben. Es ist eine ganz andere Form von Denkweise.
Ja, es ist auch ein dynamischer Prozess bei dir dann.
Absolut, total. Ja.
Ja, ist bei mir ähnlich. Also wie gesagt, so Kapitel verschieben und sowas, das kenne ich auch. Ja.
Wo du dann denkst, auch nicht chronologisch. Also nicht, dass ich jetzt anfange mit dem ersten Satz. So, kennst du ja Snoopy, ne? Es war eine stürmische und finstere Nacht und dann also geht's weiter. Nein, ich schreibe tatsächlich auch Szenen, die wundersam sich einfügen ins Ganze, sage ich jetzt mal. Oder wenn du gerade irgendwie total berührt bist oder in einer melancholischen Stimmung, dann ist das für einen Schluss manchmal sehr gut, gerade der Moment. Aber das kann ich nicht von vorn bis hinten durchziehen. Aber wenn du dann genug solche Versatzstücke hast und die grobe Geschichte weißt, dann formt sich das Ganze plötzlich zu einem Roman.
Cool. Das ist aber ein Talent dann.
Würde ich in dem Fall tatsächlich auch sagen. Also ich habe mir das nicht angelernt oder so, sondern das war irgendwie da.
Das kann man, glaube ich, ich versuche es mir gerade vorzustellen, das wird bei mir nicht funktionieren. Ich glaube, das ist ein Talent, wenn du sagst, ja, das würde schön an den Schluss passen, den schreibe ich jetzt und dann, okay.
Ist aber auch nicht in Stein gemeißelt dann immer, aber es passt schon dahin. Es sind, ich habe halt meine Figuren, ich beschäftige mich im Vorfeld viel mit den Figuren. Das heißt, ich weiß, wie die sich entwickeln werden und welche Konflikte sie durchleben, welche Lebensphasen. Das heißt, ich weiß dann auch schon, wie ich welchen Knacks ich wann einbauen muss, sozusagen.
Cool. Da bin ich raus. Ich müsste das viel ernsthafter nehmen, auch gerade diese Figurenbildung oder sowas. Aber meine Figuren entwickeln sich einfach beim Schreiben und ich gucke dann halt, wie gesagt, zu und schreibe das auf und habe viel Situationskomik drin und so. Aber wenn ich ja jetzt endlich da schreiben darf, wo ich hin will, in die Unterhaltung, in die Komik quasi, also, also wie nennt man das? Sind das komische Romane oder?
Heitere Romane.
Heitere, das ist, trifft's, ja.
Heitere Romane oder wenn du es überdreht und schräg machen willst, ich sag's immer trashige Romane, weil das ist jetzt kein, nicht abwertend. Ich habe selbst einen geschrieben, den ich absolut, ist einer meiner eigenen Lieblingsromane, der ist überdreht, trashig, heiter und mit nachdenklichen Momenten und ich glaube, das ist eine schöne Mischung.
Ja, ich versuche schon dann auch ein bisschen Ernsthaftigkeit mit reinzubringen und auch gerade aktuelle Themen und sowas mit reinzubauen und so. Aber ich war ja ewig in der Krimi-Ecke gefangen, was ich eigentlich überhaupt nicht konnte, noch nie. Das war immer richtig brutale Arbeit, so ein Krimi für mich zu schreiben, weil da muss ja alles stimmen. Ja? Und da bin ich halt zu chaotisch für. Ich bin einfach nicht strukturiert genug, um wirklich einen guten Krimi zu schreiben. Und habe dann aber die letzten Krimis, also die ersten waren ja historisch und so, die waren schon ein bisschen ernsthafter, mit weniger Humor. Und dann habe ich es endlich geschafft, in zeitgenössische Schiene zu kommen. Da habe ich ein bisschen mehr Humor reingepackt. Und jetzt habe ich den Krimi weggelassen und bin nur noch bei Humor. Und da fühle ich mich halt super wohl, weil ich sehr viel über Dialoge mache und so. Also da sitzen drei Typen am Stammtisch und hauen sich die Wörter um die Ohren und sowas. Das ist so mein Ding, ja. Also wie diese Situationskomik dann halt.
Ja.
Und da habe ich einen unheimlichen Spaß dran, weil ich mir dann einfach das vorstelle, wie die da sitzen, die drei Knorrköpfe. Und sich dann da in der Apfelweinlaune gegenseitig kaputt machen. Das macht mir so einen Spaß.
Ja, aber sowas mag ich auch. Weißt du, ein begrenzter Raum und die Figuren handeln einfach. Und der Wortwitz und die Dialoge, wo du das Gefühl hast, die führen erstmal zu gar nichts, außer zu Unfug. Aber es macht total viel Spaß. Und am Ende kommt eben doch noch auch ein nachdenklicher Gedanke vielleicht dabei raus.
Ja, muss dann am Schluss halt auch irgendwie so ein ein Tenor muss dann am Schluss stehen. Ja. Ne? Und dann ist das doch super. Und das macht mir unheimlich viel Spaß.
Ja.
Gut. Ich würde gerne nochmal mit dir über dein aktuelles Buch reden.
Gerne.
Kurz bevor der Tag beginnt, ist die Nacht am dunkelsten.
Mhm.
Also Titel verspricht ja schon mal einen philosophischen Ansatz. Oder worum geht es in dem Buch?
Es ist nicht philosophisch, aber es sind Gedanken, die, glaube ich, aufrütteln beziehungsweise auch sehr berührend sein können und nachdenklich machen können. Aber es geht um eine Frau, die sich nichts sehnlicher wünscht, als glücklich zu sein, glücklich leben zu dürfen und eigentlich das Gefühl hat von Kindheit an, dass sie das nicht sein darf, weil sie es vielleicht nicht wert ist, eingeimpft von ihrem Umfeld. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht zu viel spoiler, aber ich versuche es nochmal weiter. Und dieses in der Kindheit Gelegte zieht sich halt durch ihr ganzes Leben durch. Und in dem Moment, wo sie das Gefühl hat, jetzt habe ich das Glück, passiert halt etwas Schlimmes. Und das wirft sie völlig aus der Bahn und dann schlägt sie einen Lebensweg ein, der sowas von ungewöhnlich ist, aber halt sie scheint prädestiniert zu sein für genau das. Das kann ich verraten. Sie wird also eine Auftragskillerin. Sie wird rekrutiert, weil sie so einen aus dem Leben geschnittenen Eindruck macht für jemanden, der in ihr das Talent und die Fähigkeit für diesen sonderbaren Beruf erkennt und sie rekrutiert. Dann, der Roman fängt an, dass sie mit ihrem neuen aktuellen Zielopfer in einem Hotelzimmer ist. Und die beiden fangen an, sich zu unterhalten und er bricht den Schutzwall von ihr auf. Und wir als Leserinnen und Leser erfahren dann, wie ist sie überhaupt so weit gekommen? Was war der Auslöser? Welche Situation hat dieses kindliche Trauma so getriggert, dass sie dahin gekommen ist, wo sie heute ist? Und der Roman wird dann von hinten nach vorne eigentlich aufgerollt. Wir erleben dann in Paris ihre Situation und in Rio de Janeiro ihre Situation und auch in Bayern ihre Situation und nähern uns dem Ende hin zu dem Erlebnis, das der ganze Auslöser ist. Das ist jetzt eine Geschichte, die ja, wie soll ich sagen? Also es ist eine heikle Geschichte von der Psychologie der Frau her. Und da wollte ich nicht einfach nur drauf losschreiben, wie ich es mir jetzt vorstelle, weil ich ja zuhöre mit anderen Menschen, sondern das sollte fundiert sein. Und deswegen habe ich vor einem Jahr mehrere Gespräche mit einer Psychologin geführt, ihr die Figur vorgestellt, sie hat auch den Text gelesen und habe mich mit ihr ausgetauscht, was passt hier und was passt nicht. Was wäre nicht stimmig für einen Menschen, dem so etwas widerfährt? Und das war ganz wichtig für mich, dass die Figur am Ende auf sicheren Füßen steht, weil einmal muss man dieser Figur und auch Menschen, denen vielleicht Ähnliches widerfahren ist, gerecht werden. Und ja, am Ende kam dann dieser kleine Roman raus, auf den ich auch sehr stolz bin.
Das hört sich mir an, als wärst du tief in die menschliche Psyche da eingestiegen. Ja. Genau. Ich meine, das ist ja allein der Plot, wenn du den jetzt erzählst, da kommen ja auch schon wieder 1000 Fragen hoch. Warum wird man zum Killer? Wie kommt man dazu? Was ist der Hintergrund? Wie?
Genau.
Und wie gesagt, da hast du dann mit einer Psychologin darüber gesprochen. Mhm. Hat das was mit dir gemacht beim Schreiben oder?
Ja, auf jeden Fall. Nicht nur, dass ich für diese eine von mir erdachte Figur viel, viel mehr Verständnis entgegengebracht habe, weil du musst deiner eigenen Figur ja auch Verständnis entgegenbringen. Du musst sie auch mögen, sonst kriegst du sie nicht gebacken. Aber da ist es noch viel, viel tiefer gegangen. Aber es ist auch so, dass ich tatsächlich, ich möchte fast sagen, milder geworden bin im Umgang mit anderen Menschen, die vielleicht gerade mal irgendwie schräg drauf sind oder so, weil ich mich dann immer frage, ja, hat vielleicht seinen Grund, hat irgendeinen Auslöser gehabt. Muss nicht immer so dramatisch sein wie in der Geschichte. Aber es macht schon was mit dir, dass du einfach selber nochmal alles hinterfragst. Oder hinterfragt klingt immer so groß, aber es ist einfach, du änderst den Blick auf Mitmenschen, aber tatsächlich auch auf mich selbst, dass ich festgestellt habe, ich bin nicht mehr so streng mit anderen vielleicht. Und der Auslöser bei der Geschichte, das ist auch so etwas, das ist eine wahre Begebenheit. Deswegen kann ich da jetzt nicht spoilern. Der Auslöser der Geschichte ist eine wahre Begebenheit. Das waren 3 Zeilen, die habe ich in einem naturwissenschaftlichen Magazin gelesen. Und da habe ich mir gedacht, boah, wenn mir sowas passieren täte. Und so ging es los. Was macht das mit Menschen? Und dann entwickelte sich das als Figur, als Geschichte.
Ja, da sind wir wieder bei der Inspiration, ne?
Genau.
Ist dann auch so ein Moment halt einfach, ne?
Genau. Aber du kannst dein Hirn nie ausschalten, wie du gesagt hast ganz am Anfang. Das läuft immer mit, immer mit.
Das ist ja so, du schreibst ja das Buch nicht nur vor der Schreibmaschine. Du schreibst das Buch ununterbrochen. Ne? Mhm. Das ist, also ich muss auch manchmal an Fasching auftreten. Ich sage das bewusst so. Weil ich mich da irgendwie reinmanövriert habe. Ist eigentlich gar nicht mein Ding, aber ich mach's halt. Und das sind dann immer so 10-12 Minuten oder so. Und viele Leute denken, ja, die 12 Minuten hast du jetzt direkt da auf der Bühne rausgekloppt. Nee, Leute, das dauert ein halbes Jahr, bis du diese 12 Minuten drauf hast.
Ja.
Weil du ständig und ununterbrochen an dieser Nummer, also wenn du mit dem Hund gehst, wenn du spülst, dir die Zähne putzt, sonst irgendwas machst, du arbeitest an diesem Ding. Ja, und ich glaube, das kann man so als Normalsterblicher gar nicht nachvollziehen. Und wenn du in so einer Story drin bist, ich glaube, da hast du auch wenig ruhige Minuten gehabt, oder?
Du fängst wirklich an, damit der Geschichte zu leben, weil du immer wieder am Nachdenken bist. Es sind ja dann auch noch Nebenfiguren dabei, die sollen ja genauso stimmig sein und die sollen entsprechend reagieren. Das heißt, du lebst tatsächlich eine Zeit lang mit der Geschichte. Jekyll und Hyde-mäßig halt alles, ne?
Da musst du aber auch stabil sein, nur wenn du dann, also.
Ja. Das ist wieder das Schöne, dass meine Frau ja auch Schriftstellerin ist, dass wir tauschen uns aus. Das heißt, und wir schreiben unterschiedliche Genres. Ich kann zum Beispiel genau wie du, Krimis kann ich überhaupt nicht schreiben. Das ist überhaupt nicht mein Genre. Sie kann's. Das heißt, wenn sie irgendwo sagt, ich komme da nicht weiter, dann sind wir irgendwo abends beim Abendessen irgendwo in einem Restaurant und dann fangen wir an, drüber zu reden und dann sage ich nur irgendwas daher und dann sagt sie, danke, das war's. Und dann macht es bei ihr Klick. Und umgekehrt ist es genauso. Sie muss sich nicht in der Zeit, beim historischen Roman, nicht in der Zeit auskennen, aber sie redet über die Figuren. Und dann macht es bei mir halt Klick. Und das finde ich ganz spannend. Wir können uns da austauschen. Das erdet uns natürlich gegenseitig immer, macht aber auch unheimlich viel Freude.
Wolf, Ingo, ich wäre eigentlich so mit meinen neugierigen Fragen soweit durch. Mir fällt jetzt nichts mehr Sinnvolles ein, bevor wir anfangen, dummes Zeug zu erzählen. Hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest?
Ja, ich möchte mich auf jeden Fall bei dir bedanken für das Gespräch, dass du mich eingeladen hast.
Gerne.
Finde ich total aufregend, weil es für mich tatsächlich meine erste Einladung zu einem Podcast war. Und ich wünsche uns allen viel Freude und weiterhin Erfolg.
Genau. Wir werden natürlich Informationen in die Shownotes packen. Also mit einem Mausklick kommt ihr auf Wolf Ingos Seite. Und natürlich dann auch für die nächste Folge für die Caro, seine Frau. Die werden wir auch nochmal ausquetschen. Und dann habt ihr das Komplettpaket aus Langen, würde ich sagen.
Ja.
Ich bedanke mich sehr für dein Kommen, für deine Aussagen. Und es war wieder ein sehr inspirierendes Gespräch.
Fand ich auch,
danke. Und gibt es schon ein neues Projekt, an dem du arbeitest?
Ja, aber dann jetzt an einem intensiv und an einem zweiten, das ist dann so ein Ordner hinter mir. Ja, ich arbeite an einem dran, das wird ein Gegenwartsroman. Aber ich sag mal so, da stehen jetzt gerade mal 120 Seiten, da ist noch nicht so viel zu berichten drüber.
Okay. Gut, aber wir werden es beobachten.
Danke dir.
Okay, dann mach's gut. Tschüssi.
Du auch. Ciao.
So, liebe Zuhörenden, das war das Buchgebabbel für diesmal. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr mehr über das Buchgebabbel erfahren wollt, dann kommt doch einfach mal auf die Homepage www.buchgebabbel.de. Hier noch ein kleiner Hinweis, ich unterstütze die Kinderengel Rhein-Main. Wenn ihr die Kinderengel Rhein-Main auch unterstützen wollt, dann geht doch einfach mal auf die Homepage kinderengelrheinmain.de. Dieser Verein unterstützt Eltern mit Kindern, die eine lebensverkürzende oder lebensbedrohliche Erkrankung hat. Alle weiteren Details auf kinderengel.de. Ich bin immer auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern oder selbstverständlich auch interessanten Büchern, die ich hier ab und zu mal in einer Rezension vorstelle. Ich mache aber nur gute Buchtipps, das heißt, hier wird keiner zerrissen. Wenn mir das Buch gefällt, dann wird es hier vorgestellt, wenn nicht, wird es elegant verschwiegen. Also habt Mut, schickt mir euer Buch, egal in welchem Verlag es rausgekommen ist, ob ihr Self-Publisher seid oder ob ihr Publikumsverlag oder sonst wo seid. Wenn ihr möchtet, dass ich eure Bücher hier vorstelle, dann sagt mir Bescheid. Das gilt natürlich auch für Verlage. Ansonsten gilt, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, erzählt es weiter. Ansonsten behaltet es für euch. Macht's gut, euer Maddie. Bis zum nächsten Mal.